Wunderschönen guten Morgen. Ich denke, um den es hier geht in diesem Gottesdienst, das ist, den wir gerade besungen haben, das ist unser Heiland Jesus Christus. Und ich möchte euch mal ein Stück mitnehmen heute in ein Thema. Und zwar, Jesus will uns senden zu den Menschen, oder er sendet uns zu den Menschen. Und dass wir uns da mal ein wenig Gedanken machen. Dazu habe ich einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, Abvers 16. Das möchte ich mal gerade vorlesen. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieser Text ist uns bekannt. Über den Missionsbefehl oder Missionsauftrag hat man eigentlich schon viel im Leben gehört. Und genau wie wir heute in einem Lied so ein Stück unser Glaubensbekenntnis formuliert haben, dieses Lied, was wir geübt haben und weiter üben werden, ihr hier wenigstens, und das nicht immer gleich so über die Lippen kommt, wie es fließend über die Lippen kommen soll. So ist es genauso, wenn es darum geht, was eigentlich wichtig ist, was hat Jesus eigentlich gemeint. Und nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, da hat er sich seinen Jüngern gezeigt. Die Jünger hatten sich aus Furcht vor den Juden, so lesen wir es in der Bibel, sie haben sich versteckt, sie haben sich eingeschlossen, sie haben Angst gehabt. Sie dachten, jetzt geschieht uns Ähnliches wie Jesus. Und dann passierte Folgendes: Jesus tritt auf einmal mitten unter sie, wo die Türen zu waren, er konnte einfach reinkommen, und er sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. So eine tolle Begrüßung, Friede sei mit euch, wenn man das Menschen sagt, die eine furchtbare Angst haben. Und dann sagt er: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ein wunderbares Wort. Und dann lesen wir, wie sich im Laufe der Zeit, kurzer Zeit, die Ereignisse sich verändern. Jesus verlässt die Erde, er fährt in den Himmel zu seinem himmlischen Vater auf. Und dann könnte man sagen, ist dadurch die Sache von Jesus abgeschlossen? Es gab früher mal so ein Buch, Akte Davidson, Akte Davidson, abgeschlossen? Nein. Nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, seine Jünger verlassen hatte, er hat ihnen seinen Heiligen Geist verheißen, nachdem der Geist Gottes auf sie kam, fing die Sache mit Jesus erst richtig an. Nämlich, dass diese Botschaft verbreitet werden soll. Sie hatten einen gewaltigen Auftrag. Jesus hat ihnen ja gesagt, sie sollen es nicht nur hier, Jerusalem, Judäa, hat er gesagt, Samarien und bis in den letzten Winkel dieser Erde. Überall soll diese Botschaft verbreitet werden. Diesen Auftrag, ich denke, sie waren sich dessen auch nicht so ganz bewusst, wie groß dieser Auftrag ist. Sie haben ja erstmal die damals bekannte Erde gekannt, wo sie den Auftrag hatten. Und ich hab zwei Punkte zu diesem Thema. Einmal, die Grundlage der Evangelisation ist die Vollmacht Jesu. Die Grundlage der Evangelisation ist die Vollmacht Jesu. Jesus trat zu ihnen und sprach zu seinen Jüngern: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus hat alle Macht. Er hat alle Autorität. Dem Herrn Jesus ist nichts unmöglich. Und aus dem Grund verloren auch die Jünger ihre Furcht, ihre Angst, schauten nicht auf sich, auf ihre Möglichkeiten, sondern sie haben auf das geschaut, was Jesus durch sie tun kann. Und das ist wichtig, was er durch sie tun kann. Sie schauten auf Jesus und rechneten auch mit seinem Wirken. In Kapitel 4 bis 9 In Matthäus Evangelium stoßen wir auf mehrere Beispiele dafür. Also als Jesus noch auf dieser Erde war, einmal Jesus und die Fischer. Jesus kommt zu einigen Fischern und er sagt ihnen, folget mir nach. Und was machen die? Die lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Wer von uns hätte das gemacht? Jesus und die Bergpredigt. Jesus hält eine gewaltige Predigt und alle Zuhörer geraten ins Staunen und dann sagen sie, er lehrt wie einer, der Vollmacht hat. Jesus und die Wunder. Jesus heilt Kranke, treibt Dämonen aus, gebietet dem Sturm und den Wellen und vieles mehr. Und die Menschen staunen über seine Macht. Sie staunen über seine Macht. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Natürlich machten sich die Jünger damals auch Gedanken über seine Macht und sie haben gedacht, er wird vielleicht jetzt hier Ordnung schaffen auf der Erde, er wird vielleicht das Friedensreich aufrichten und jetzt wird er uns von den Römern befreien. Aber sein irdischer Auftrag, und das ist wirklich deutlich geworden, lag nicht darin, ein sichtbares Friedensreich aufzurichten. Das war noch nicht dran. Das kommt noch. Das kommt noch, dass Jesus hier Frieden schaffen wird auf dieser Erde. Die Herrscher dieser Welt haben nicht die Macht, Frieden zu schaffen. Wir merken das in unserer Zeit, wie unwahrscheinlich viel in dieser Welt in Bewegung ist. Wir wissen nicht genau, wann Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, aber vielleicht ist es ja schon bald. Aber als Jesus auf dieser Erde gewesen ist, da hatte er den Auftrag, da kam er, um für die Sünde der Menschen zu sterben und zu bezahlen. Um den Weg zu Gott frei zu machen. Um jeden, der an die Vergebung durch Jesus Christus glaubt, Vergebung zuzusprechen und um so eine lebendige Beziehung zu Gott zu bekommen. Durch Jesus Christus, unseren Retter, das machte Jesus möglich. Dadurch, dass er für unsere Schuld und Sünde am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und das ist das Evangelium für diese Welt. Die Bibel bezeichnet diese Welt als eine verlorene Welt. Weihnachten singt man ja auch, Welt ging verloren, Christ ward geboren. Freue dich, o Christenheit. Das Licht des Evangeliums, das uns Menschen die Augen öffnet für ein Leben mit Gott. Darauf kommt es an. Und der Apostel Paulus sagt mal in 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Welt, Satan, hat die Sinne der Ungläubigen verblendet, dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes Ebenbild ist. In unserer Zeit zeigt sich, dass viele Menschen, möchte ich mal sagen, erst einmal buchstäblich verblendet sind. Verblendet sind für das Aufleuchten des Evangeliums. Sollen wir ihnen trotzdem das Evangelium bringen? Wenn man so ein Wissen hat, dass das bei vielen Menschen vielleicht ist, vielleicht Menschen in deiner Umgebung, die du kennst, die du magst, die mit dir verwandt sind, oder irgendwelche fremden Menschen. Wir haben vor kurzem im Januar einen Einsatz gemacht in Luxemburg, sind wir mit Gute Saat Buchkalendern von Haus zu Haus gegangen und haben geklingelt und haben die Leute gefragt, darf ich ihnen diesen christlichen Buchkalender schenken? Es kam zu einem Mann und als der hörte christlich, ne, da fing der an zu schimpfen auf die Kirche und was die alles verkehrt gemacht hat und so weiter. Und ich habe so innerlich gedacht und gebetet, ja, wo kannst du hier irgendwie ansetzen, dass du ihm vielleicht etwas weitergibst. Und dann hatte ich auf einmal die Möglichkeit und habe gesagt, sicherlich haben Sie recht, dass in vielen Dingen die Kirche Fehler gemacht hat. Aber ich bringe Ihnen nicht das, sondern ich möchte Ihnen eigentlich den Gott bringen, der in der Bibel steht. Jesus Christus. Und was Jesus gepredigt hat, das ist gut gewesen und das ist hilfreich für unser Leben. Und dann bin ich darüber mit ihm über den Glauben ins Gespräch gekommen. Und er sagte noch am Anfang, er sei Atheist, aus dem Grund, von diesen Erfahrungen, die er gemacht hat. Nachher, zum Schluss, habe ich ihm die Hand gegeben und habe gesagt, ich wünsche Ihnen Gottes Segen für das neue Jahr. Kann man einem Atheisten Gottes Segen wünschen? Und er sagte zu mir, wir hatten noch die Hand gegenseitig, ich wünsche Ihnen nicht Gottes Segen, sondern ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ich sagte ihm, aber ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Naja, so hätte man den ganzen Tag weitermachen können. Auf jeden Fall hat er diesen Gute-Saat-Kalender behalten und ich bete dafür, dass er erleuchtet wird, wie es dort steht, von dem Evangelium der Bibel, dass ihm die Augen geöffnet werden. Es liegt ja nicht in unserer Hand. Jesus sendet seine Jünger und bevollmächtigt sie. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also Jesus wirkt durch uns. Und deshalb ist es, sage ich mal, wenn wir zu Menschen gehen, ist es unmöglich, dass wir das irgendwie selber machen, aus uns heraus. Ohne Jesus, ohne seine Vollmacht, können wir das nicht tun. Wir brauchen Jesus, wenn wir unterwegs sind, wenn wir zu den Menschen gehen. Wir müssen deshalb aus seiner Abhängigkeit leben. Und Jesus bevollmächtigt, und ich habe mich mal gefragt, wie macht er das denn eigentlich? Und da könnte man sicherlich jetzt viele Beispiele sagen, aber ich sage, ein Punkt der Vollmacht ist, er hat uns das Gebet gegeben. Er ermutigt uns, dass wir für alles Mögliche und Unmögliche, was es gibt, beten. Und wir können auch um offene Türen beten. Paulus sagt der Gemeinde, den Christen, betet für uns, dass Gott uns eine offene Tür auftut für das Evangelium. Ich kann die Tür ja nicht aufstoßen. Was vor vielen, vielen Jahren hat Gott uns eine Tür im Gefängnis aufgemacht, was normalerweise nicht möglich ist. Ja, für die Gefangenen natürlich nicht. Aber dass wir rein können und dass wir ihnen die Botschaft sagen können. Wir können jeden Montag dorthin gehen. Und wir haben eine Gruppe von 8 bis 10 Leuten. Oder dass der Herzensboden vorbereitet wird. Dass den Menschen ein Licht aufgeht, wenn ich ihnen da was weitersage vom Evangelium. Dass Menschen verändert werden. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, dass diese Veränderung erfahren wird. Rechnen wir mit Jesus im Alltag unseres Lebens, in Begegnungen mit Menschen, bitten wir ihn um sein Wirken und bitten wir ihn auch darum, dass wir Mut haben, uns zu ihm zu stellen, dass wir zu ihm stehen, dass wir ihn bekennen. Die Grundlage der Evangelisation ist die Vollmacht Jesus. Und Jesus erteilt sie denen, die sich von ihm senden lassen, die ihm vertrauen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das führt mich zum zweiten Punkt, der Auftrag der Evangelisation. Wir werden gerufen. Und ich möchte das mal so sagen, es ist ein vierfacher Ruf. Und nur wenn wir die Menschen, das gehört ja mit dazu auch von diesem einen Bibelvers, in einem richtigen Licht sehen, wird uns dieser vierfache Ruf zu den Menschen hin bewegen. Es ist einmal der Ruf von oben. Mir geht hinaus in die ganze Welt, sagt Jesus, und verkündigt allen Menschen die Heilsbotschaft. Dieser Ruf ist einfach da von Jesus. Und Jesu Botschaft verbreiten, ich möchte mal sagen, bedeutet eigentlich viel mehr als irgendetwas für ihn zu tun. Also es geht noch einen kleinen Schritt weiter. Natürlich müssen wir auch was tun, aber wir müssen das auch mal von der Seite sehen. Es bedeutet auch, dass wir in unseren Taten seine Botschaft leben. Das macht sich zum Beispiel in unseren Beziehungen zu Menschen aus oder wie wir mit unseren persönlichen Verantwortlichkeiten umgehen, zum Beispiel mit dem, was wir besitzen. Aber auch in unserem Alltag sollte zu sehen sein, dass Jesus Christus Einfluss auf unser Leben hat. Das macht die Bibel deutlich. Also es geht nicht nur um das jetzt hingehen und eine Botschaft ausfallen, sondern es geht dabei auch um unser Leben. Wir sollten unser Leben nach seinem Wort ausrichten, sonst geht die Wirkung von Gottes Wort in unserem Leben verloren. Und das bedeutet kraftloses Christsein und kraftloses Evangelium. Und dafür hat der Apostel Paulus oft gewarnt, dass wir unsere Salzkraft nicht verlieren. Wir sind aufgerufen, dem Ruf Gottes Folge zu leisten. Gott hat eine gute Nachricht für die Menschen. Und die sollte bei den Menschen ankommen. Jesus ruft uns zu den Menschen hin. Er ruft uns von oben. Ich möchte mal sagen, er ruft uns vom Himmel und sagt, geh, mach das. Predigt das Evangelium allen Menschen. Und jetzt könnte man fragen, wie sieht der Ruf praktisch aus? Dazu drei kurze Gedanken. Einmal, es ist ein Ruf, geht hin, ein Befehl. Wenn ein Soldat einen Befehl kriegt, dann kann er nicht rumdiskutieren, dann muss er das machen. So ist das. Das bedeutet, niemand darf grundsätzlich an dem Auftrag Jesu diesen in Frage stellen. Gehorsam ist gefragt, aber wir sollten überlegen, wie wir Menschen erreichen können. Das ist die Frage, dass man sich mal überlegt, wie kann ich das eigentlich machen? Ich von meiner eigenen Person, du von deiner Person her oder als Gemeinde, wie können wir das machen? Wie können wir Menschen erreichen? Jesus hat uns dazu bestimmt, dass wir das tun. Aber ein zweiter Gedanke, es ist auch ein Lebensbefehl, oder Lebensauftrag. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Wir sind es. Jesus sagt, die an ihn glauben, sind Salz und Licht in dieser Welt. Mit anderen Worten, mach mal was daraus, dass du das auch wirklich bist, dass die Leute das sehen. Die Frage ist, wie viel Wirkungskraft und Leuchtkraft geht von uns aus, auf die Menschen um uns herum? Und ein dritter Gedanke, es ist ein Verheißungsbefehl. Verheißungsbefehl, da sagt Jesus mal zu seinen Jüngern, werfet die Netze aus, ne? Macht das mal. Nee, das bringt ja sowieso nichts. Hätten sie ja sagen können und von dem, wie es äußerlich aussah, hätte es eigentlich nichts bringen können. Aber ich habe mir gesagt, wenn ein Fischer keine Netze auswirft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Fisch fängt, null. 100%. Wenn er aber seine Netze auswirft, kann er das ja mal probieren. Vielleicht tut sich ja was. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er mindestens einen Fisch fängt, ist da. Und wie wirft man Netze aus, wenn es um das Evangelium geht, indem wir das Evangelium zu den Menschen hintransportieren. Indem wir dafür sorgen, dass das Evangelium zu den Menschen hinkommt. Man kann sagen, die weltweite Gemeinde ist wie so ein Logistikunternehmen, ne? Da sind Riesenlager, ne? Und das ist überall Evangelium drin und das muss hier überall in der Welt, soll es verteilt werden. Ne, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen nicht das Evangelium machen, wir müssen das nicht machen, also dass wir was erfinden, sondern das Evangelium ist da. Und wir sollen es den Menschen bringen, indem wir sie vielleicht einladen, in den Gottesdienst, in den Hauskreis, in einem persönlichen Gespräch mit ihnen darüber reden, indem wir ihnen einen Flyer geben, einen christlichen Kalender, indem wir sie auf den Evangeliumsrundfunk, ERF Medien hinweisen, was es alles Schönes schon gibt, wo man was hören und sehen kann. Es gibt so vieles, das müssen wir gar nicht machen. Das braucht man einfach nur, das ist da. Und ich kann jemand sagen, schau mal auf Bibel TV als Beispiel. Und indem wir ihnen erzählen von der Größe Gottes, das, was wir so schön hier machen im Gottesdienst, dass wir Gott loben und preisen und ehren, im Kleinen tun, dass wir sagen, Gott hat das in meinem Leben getan und so weiter. Und indem wir Christsein einfach vorleben. Nicht immer kann man was sagen. Also das ist der Ruf von oben, den Jesus sagt, mach was draus, geht hin. Du hast das Evangelium, mach was draus. Du bist Christ, mach was aus deinem Leben. Dann ein zweiter Gedanke, es ist der Ruf von unten. Jesus erzählt einmal dieses Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Der Reiche lebte in Saus und Braus und der Arme konnte gucken, wo er bleibt. Und schließlich geschah, der Arme starb und er wurde von den Engeln in den väterlichen Schoß Abrahams getragen. Das ist eigentlich ein Bild für die Herrlichkeit Gottes. Dass wenn du noch so ein schweres Leben als Christ hier auf dieser Erde hast, ne? Wenn das irgendwann mal hier auf Erden vorbei ist, dann bist du in der Herrlichkeit Gottes. Dann hinterlässt du das Elend zurück. Und der Reiche starb und wurde beerdigt, so heißt es dort. Und als er in der Ewigkeit war, erlitt er große Qualen. Und das war für ihn die Hölle. Das war für ihn die Hölle. Und schließlich bittet der Reiche, dass jemand in seines Vaters Haus gesendet wird, er soll seine 5 Brüder aufrütteln, damit sie nicht auch an diesen furchtbaren Ort der Qual kommen. Und das war nicht möglich. Da lesen wir, sie haben Mose und die Propheten. Und das bedeutet, sie haben Gottes Wort. Sie haben die Bibel, sie haben die Prediger, sie haben die Evangelisten. Sie haben viele Möglichkeiten, wo sie hingehen können, wo sie Gottes Wort hören können. Was will uns dieses Gleichnis sagen? Die Zielgruppe, die Jesus anspricht, finden wir in Vers 14. Dort heißt es, dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten Jesus. Genau wie der reiche Mann waren sie fürs Leben gerüstet, aber nicht für die Ewigkeit. Nach außen sah alles anders aus, da haben die Anerkennung gehabt und was weiß ich, aber innerlich waren die voller Sünde. Es ging sogar so weit, dass sie sich überlegt haben, wie können wir Jesus wegschaffen, wie können wir den umbringen, wie können wir den töten. Sie bemühten sich gut zu leben, Gesetze zu halten, aber der Geist des Gesetzes, den missachteten sie, den Heiligen Geist Gottes. Und den größten Fehler, den sie machten, sie lehnten Jesus ab. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis sicherlich nicht, um zu sagen, dass alle Reichen in die Hölle kommen und alle Armen in den Himmel. Das will uns dieses Gleichnis nicht sagen. Vielmehr warnt Jesus davor, so zu leben, als sei diesseitiges Leben alles, was im Leben zählt. Es kann gefährlich sein, zu leben, im Leben abzuschneiden, gut abzuschneiden, so wie dieser Reiche, aber nichts von der Ewigkeit wissen zu wollen, nichts für die Ewigkeit übrig zu haben, nichts für das Reich Gottes übrig zu haben. Und dann sehen wir, der Reiche stellt zu seinem Entsetzen fest, dass sich das Blatt in der Ewigkeit gewendet hat. Das hätte ich nie gedacht, hat er sich vielleicht gedacht. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch so viel Macht und Geld und alles gehabt. Und warum ist das denn jetzt so? Jesus beschreibt mit diesem Gleichnis Menschen, die sich in diesem Leben entschlossen haben, Gott abzulehnen, denen alles andere wichtiger ist als Gott. Sie lehnen es ab, Buße zu tun, obwohl sie die Warnung deutlich gehört haben, wie die Pharisäer, zu denen Jesus das erst einmal gesagt hatte. Aber den größten Fehler machen sie. Wir können ja manche Fehler im Leben machen, wir können ja manchmal wirklich blind sein für dies oder jenes. Aber den größten Fehler machten sie, dass sie Jesus ablehnten. Jesus ist der einzige Weg, der einzige, der auch Menschen aus der ewigen Verdammnis, aus dem ewigen Verderben retten kann. Und den lehnten sie ab. Wer an Jesus glaubt, kommt nicht ins Gericht. Da scheiden sich die Geister. Und so stellt uns dieses Gleichnis vor die Entscheidung, was wirklich im Leben zählt. Gleichzeitig ist es ein Ruf aus der Ewigkeit, ein Ruf von unten, ein Ruf, der die Menschen warnen soll. Es ist der Ruf der Verlorenen, die ohne Gott leben müssen in der Gottesferne. Und dieser Ruf ist auch ein Ruf an uns Christen. Wir dürfen die Botschaft nicht für uns behalten. Wir dürfen sie weitersagen. Es ist ein Auftrag, den wir haben als Gemeinde, als einzelne Christen. Wir dürfen damit rechnen, dass Gott in dieser Welt Menschen retten wird. Das will Gott. Und wenn, ich habe mal so zurückgedacht, wenn damals die Jünger gedacht hätten, nee, das machen wir nicht, das ist alles so schwierig, was weiß ich, dann gäbe es uns ja heute hier nicht. Dann gäbe es hier keine Gemeinde in der Welt. Aber die haben das auf sich genommen mit ihren Fehlern und Schwächen. Als Jesus ihnen den Auftrag gab, da hat er erstmal gesagt, ihr habt gezweifelt daran, ihr habt noch nicht mal geglaubt, dass ich von den Toten auferstanden bin. Und dann sagt er denen, geht hin und predigt das Evangelium in dieser ganzen Welt. Es kommt nicht auf den Perfektionismus an, sondern dass wir uns wirklich von Jesus senden lassen mit unseren Fehlern und Schwächen. Ich möchte das mal an einem Bild deutlich machen. Jesus hat uns einen ganz wichtigen Brief gegeben. Stell mir vor, du schreibst einen wichtigen Brief und in diesem Brief geht es wirklich um Leben und Tod. Und jetzt machst du diesen Brief fertig, den Umschlag und schickst ihn ab. Und der Postbote schaut sich jetzt diesen Brief an und sagt sich, ach, der Umschlag ist nicht nach meinem Geschmack. Was wird wohl der Empfänger denken? Was wird wohl in diesem Brief drinstehen? Ob der den Brief überhaupt haben will? Nachher kommt das noch, dass ich da zur Verantwortung gezogen werde, dass ich ihm so einen Brief gegeben habe und so weiter. Und schließlich entscheidet sich der Postbote und sagt, ich gebe den Brief nicht ab. Das ist sehr tragisch. In diesem Brief ging es wirklich um Leben und Tod und er entscheidet, dass er diesen Brief nicht abgibt. Ich denke nicht, wir Boten entscheiden, ob der Missionsauftrag gut ist, ob Menschen sich noch retten lassen wollen, ob Evangelisation noch Sinn macht. Das entscheiden nicht wir Boten. Wir wissen oft nicht, das weißt du wahrscheinlich aus deinem eigenen Leben, wenn du mit Menschen über den Glauben sprichst, du weißt oft nicht, ob die Botschaft ankommt, was der andere damit macht. Vielleicht schmeißt er das ja weg, vielleicht zertritt er das, vielleicht sind seine Gedanken ganz woanders wieder. Ob es die Menschen überhaupt interessiert, wenn wir ihnen das Evangelium von dem Retter Jesus sagen. Aber Jesus hat uns auch nicht geboten, dass wir uns darüber den Kopf zerbrechen müssen, was jetzt daraus wird. Sondern er hat gesagt, wir sollen diesen Brief abgeben. Wir sollen den Menschen das Evangelium bringen. Geht hin und bringt den Menschen die gute Nachricht, hat Jesus gesagt. Und das ist das Interessante. In diesem Brief ist nämlich eine gute Nachricht. Wie Menschen in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Es gibt diesen Ruf von unten, von den Verlorenen. Und ich auch, wir Christen müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass wir Menschen nicht an Jesus glauben, wenn sie sich nicht retten lassen wollen, wenn sie bewusst dagegen, dass sie verloren sind. Und es gibt diesen Ruf von unten, aber wir haben die gute Nachricht. Wir haben die gute Nachricht für die Lebenden. Das ist wichtig. Für die Lebenden, die können wir erreichen. Und was die mit der Botschaft machen, das entscheiden die Menschen selber. Aber wir tun es und der Geist Gottes kann die Herzen der Menschen öffnen, dass sie das wahre Licht des Evangeliums sehen. Es gibt noch den Ruf von außen. Paulus hatte in der Nacht eine Vision, darin stand ein Mann aus Mazedonien vor ihm und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Ja, auch diesen Ruf gibt es, dass manchmal jemand sagt, komm, hilf mir. Ja, das kann im praktischen Leben so sein, das kann aber auch so sein, ich sag mal, wir Missionswerke zum Beispiel, wir schreiben immer wieder Christen an und sagen, hilf uns, unterstütze unsere Arbeit, bete dafür, gebe dafür, damit wir die Arbeit machen können. Oder dieser Ruf kann von Gemeinden kommen, die klein sind, die Hilfe brauchen, vielleicht ein Prediger, der immer wieder verschiedene Prediger, die unterstützen, ne, die vielleicht mal mit einem Team unterstützen. Oder dieser Ruf kann auch von außen kommen, von Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht immer, ob es wirklich ein Ruf ist. Manchmal ist die Situation so, dass ich nicht weiß, ob dieser Mensch wirklich etwas vom Glauben wissen will oder nicht. Und trotzdem mache ich es. Trotzdem mache ich es. Und wenn mich jemand bittet, das oder das zu tun, dann mache ich das. Ich weiß nicht, was dahinter steckt oft, und trotzdem mache ich das. Wir wissen eben nicht, was mit der Botschaft passiert, aber wir haben den Auftrag, das Evangelium den Menschen zu bringen. Und das Letzte ist der Ruf von innen. Paulus sagt, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Paulus ist ja fasziniert von der Tatsache, durch Jesus Christus ist diese Welt mit Gott versöhnt. Durch Jesus Christus. Und die Menschen brauchen nur diese Versöhnung für sich persönlich in Anspruch nehmen, damit sie gerettet sind. Mehr müssen sie nicht tun. Aber diese wunderbare Botschaft muss alle Menschen erreichen. Deshalb sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also derjenige, der jetzt einem Menschen diese gute Botschaft sagt, ihm eigentlich, lass dich doch mit Gott versöhnen. Gott will mit dir leben. Er will Gemeinschaft. Er will dir alles wegnehmen, was dich von ihm trennt. Lass es zu. Und wenn wir Menschen zu Jesus rufen, ist da die Frage, was treibt uns überhaupt an? Was treibt dich an? Ist es der Ruf von innen, die Liebe Christi zu den Verlorenen? Nur Menschen, wenn wir die Menschen in einem richtigen Licht sehen, dass sie auch verloren sind ohne Jesus, dann wird uns das auch motivieren, durch die Liebe Christi sie retten zu wollen. Also dazu beizutragen, dass sie gerettet werden. Diese Liebe, die Gott in unser Herz hineingegossen hat durch den Heiligen Geist, ist unser geistlicher Motor. Und sie macht uns bereit, dass wir den vierfachen Ruf hören, dass wir uns zu den verlorenen Menschen senden lassen. Dazu macht uns die Liebe bereit, die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen ist. Ich fand das früher schön, als ich Christ wurde, da hatten wir mal ein Lied gelernt, hatten wir damals gelernt, das habe ich heute noch. Und das heißt, Jesus, ich will gehen, sende mich. In diesem Lied geht es darum, dass man sagt, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung, ich will mich wirklich zu den Menschen senden lassen, damit du Menschen retten kannst. Jesus, ich will gehen, sende mich. Und das wünsche ich uns, dass wir uns zu ihm, zu den Menschen senden lassen, dass wir die Bereitschaft dazu haben, wenn wir morgens aufstehen und sagen, Herr, zeig mir, was heute dran ist. Dass es kein Krampf ist, sondern dass ich mich wirklich senden lasse, weil du die Menschen so sehr liebst, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast, damit alle, die an dich glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns diesen wunderbaren Auftrag gegeben hast, zu den Menschen zu gehen. Und dass es wirklich eine frohe Botschaft ist, dass wir uns durch Jesus Christus retten lassen können. Und ich bitte dich, dass uns deine Liebe treibt zu den Menschen hin, dass wir den Menschen diese gute Botschaft bringen wollen. Herr, gebrauche du uns an jeden. Du weißt, wo wir stehen, du weißt, was unsere Aufgabe ist. Und wir danken dir dafür, dass auch andere uns die Botschaft gebracht haben, irgendwann mal im Leben, damit wir gerettet wurden. Ja, Herr, und wir wollen dich groß machen für den Menschen. Wir wollen dich loben und preisen. Amen.